Herzlich willkommen zu Folge 298 der Apfelnerds mit Sascha.
Und da habe ich schon fast versaut. Ja, Thorsten ist nicht da, Daniel ist hier. Hallo. Guten Tag, guten Abend. Wie gerade schon gesagt, heute ohne Thorsten. Thorsten ist leider verhindert. Ja, Grüße gehen raus. Aber wir werden diese Folge auch ohne ihn gewuppt bekommen. Wir sind ja immer noch so ein bisschen was in der Nachrichtensenke. So wahnsinnig voll wird es diese Woche auch nicht. Aber ja, ein bisschen was haben wir natürlich zu berichten. Und da wollen wir einsteigen diese Woche mit einer Meldung von Reuters. Wenn es Reuters-Meldungen gibt, hat das meistens mit der EU zu tun. Und so auch dieses Mal. Allerdings ausnahmsweise mal was Gutes zu berichten. Ich glaube, da kann sich keiner darüber aufregen. Apple hatte ja die EU hatte eine Untersuchung gegen Apple laufen. Und zwar ging es um die Fragestellung, ob Apple Maps und Apple Ads, also die Werbung, bei Apple Gatekeeper-Funktionen ausüben und dementsprechend also unter den DMA fallen oder nicht. Ja? Apple ist natürlich wie immer der Meinung gewesen, dass sie es nicht sind. Das war aber auch klar. Die Frage war jetzt nur, ist die EU der Meinung? Und sie haben gerade entschieden, sie sind nicht Gatekeeper bei Apple Maps und Apple Ads, also scheinbar nicht dominant genug, dass sie ihnen da an der Stelle irgendein monopolistisches Verhalten vorwerfen können, sodass sie also gar nicht unter diese Regelung vom DMA fallen für diese Produkte. Das kann ja immer auf Produktebene entschieden werden. Ja, in dem Sinne eine Regulierung weniger, um die sie sich kümmern müssen. Ja, ist, glaube ich, für alle löblich. Oder gibt es da was zu schimpfen?
Nee, in dem Falle nicht, glaube ich. Schon Richtung Apple, ich will keine Werbung da drin, aber das hatten wir schon.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Genau, das ist ein anderes Thema, da kann die EU auch nichts machen. Ich bin mal gespannt, wie das auszusehen hat und wird und was das soll. Und ich meine, Apple und Ads war jetzt noch nie von Erfolg gekrönt, von daher.
Ja, schon interessant, dass sie da überhaupt eine Untersuchung dafür bekommen haben, denn keine Ahnung, ich habe da nie Zahlen gesehen, wie groß mag Apple Ads sein, weil die machen ja nur App Store Ads. Ne? Das ist halt eben das Irritierende daran. Wie kann man denn da so groß werden?
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Also, ja. Schon komisch.
Ja, na gut, wir können einfach nur die Schultern zucken und ansonsten sagen: Naja, immerhin, ne? Bisschen weniger zu regulieren. Ja, und so leid es mir tut, damit sind wir auch schon durch die Nachrichtensektion durch. Das war wirklich alles, was wir zu berichten hatten. Ne, wir hatten ja eben schon im Vorgespräch gesagt, wir hatten alle irgendwie gehofft, dass jetzt irgendwie endlich dann hier die Punkt 3 rausfällt und dann die Punkt 4 doch vielleicht auch noch als Beta 1 verfügbar wird. Ne, alle warten irgendwie händeringend auf die, ich sag mal so, händeringend auf A, neue Produkte und B, die neue Siri halt eben. Ne? Wegen Punkt 4 dann, Peter. Und nichts ist gekommen diese Woche. Keine neuen Produkte, keine neue Siri. Ja.
Ne? Also das kann ja noch kommen. Wir haben noch morgen. Ne? wir nehmen halt jetzt Platz am Dienstag auf. Luft. Aber ich hätte mir auch gehofft, auch gewünscht, dass es heute kommt, weil da hätten wir darüber sprechen können. Wäre ja schön gewesen. Mhm. Aber tja.
Gut, können wir ein andermal drüber sprechen. Ja, in dem Sinne, wir werden ja drüber sprechen, deswegen, die Vorfreude ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, letztes Jahr haben sie uns ganz schön geneckt, ist auch gar nicht mehr letzte Woche gewesen, vorletzte Woche, ne? Dass die AirTags gekommen sind und dann nichts weiteres. Ich hätte ja schwören können, dass sie da so eine Release-Woche draus gemacht hätten, ne? Aber nö, ist nichts draus geworden. Stattdessen sind sie alle am Diskutieren, wann es denn jetzt endlich die Produkte geben wird. Ja, und das ist das richtige Stichwort, um dann mal in die Gerüchteküche einzusteigen und da mal zu gucken, was da noch aufgeschlagen ist. Ja, an der Stelle muss man vielleicht auch schon dazu sagen, dass die Themen, die wir hier behandeln, auch wenn es manchmal ein bisschen was dünne Themen sind, gibt halt eben nichts groß Dramatisches aktuell, aber das ist schon extrem vorgefiltert. 80% dieser ganzen Orakelei und hätte, könnte, wollte, filter ich ja sowieso immer raus, ne? Und das ist dann nur immer ein bisschen schmerzlich, wenn dann nicht mehr viel übrig bleibt, ne? Naja, gut, aber so ist das in der Nachrichtensenke. Wir gehen mal durch. Na schön. So, und da fangen wir an mit der ersten Meldung hier vom Wall Street Journal. Und die haben gemeldet, dass Apple nicht mehr TSMCs größter Kunde ist. Doch, das ist aber schnell passiert, oder? Ne? Also die jahrelang ist Apple da irgendwie signifikant der größte Kunde gewesen bei TSMC, ne? In der Vergangenheit sind sie so groß gewesen, dass sie die gesamte Produktion der neuesten Strukturgröße, ne, also der neuesten Produktionskapazitäten aufkaufen konnten. Ne, das ist ja irgendwie vor 2-3 Jahren oder sowas der Fall gewesen. Dann kamen natürlich so links und rechts dann die anderen Leute an, die auch relativ große Kapazitäten gekauft haben. Broadcom ist nicht klein gewesen. Intel für die Auftragsfertigung hatte, naja, waren jetzt nicht dominant, aber war auch da. Und natürlich Nvidia ganz dick, seitdem der AI-Boom losgegangen ist. Und ja, wo wir schon von Nvidia sprechen, Nvidia hat Apple als größten Kunden überholt. Und habe ich es gerade falsch gesagt? Nvidia hat Apple überholt. Nvidia ist jetzt deutlich größer und soll in diesem Sinne jetzt die dominante Position übernommen haben. Das bedeutet dann effektiv, dass Apple ein bisschen mehr in die Schiene reinfällt, dass sie nur noch das nehmen können, was übrig bleibt. Das ist das Problem, was die anderen vorher gehabt haben und was Apple tatsächlich jetzt am eigenen Leib auch einmal erfahren muss. Und dass so in dieser Art und Weise natürlich da noch nicht stattgefunden hat, weil vorher ist natürlich lange Zeit Apple so klein gewesen, dass sie nicht dominant sein konnten. Heute sind sie aber eigentlich ja immer noch genauso stark, sie selber, aber Nvidia ist halt eben krass gewachsen und deswegen hat sich das jetzt so geschiftet, dass sie also eigentlich eine Menge kaufen wollten, aber nicht alles kaufen können wahrscheinlich, weil halt eben Nvidia da den Vorzug bekommt. So, und jetzt fragt mich nicht, wie da die Regelungen sind, ne? Wie viel man da jetzt kaufen kann und wie man das überhaupt regeln kann, dass man was kaufen kann, was potenziell auch Nvidia brauchen könnte. Irgendwo wird es da bestimmt Vereinbarungen geben und TSMC sich an die halten müssen. Aber man kann annehmen, dass A, das eine Menge Geld kosten wird und B, halt eben dann, wenn man nicht mehr der dominante Kunde ist, halt eben dann ja, ein bisschen stärker unter Druck sein wird, was die eigenen Anfragen angeht. Ja, das scheint wohl so besorgniserregend zu sein, dass Mr. Operations Tim Cook in der letzten Quartalspressekonferenz eine explizite, wohlformulierte Warnung ausgesprochen hat, genau deswegen. Und gesagt hat, dass er sich Sorgen um die Prozessoren macht. Und also die Prozessoren sind natürlich das, was sie mit den kleinsten Strukturbreiten bei TSMC, ne, in Großserie fertigen. Und da scheinen sie also aktuell so unter Druck zu kommen, dass sie sich nach alternativen Anbietern umschauen müssen. Und jetzt erklärt sich natürlich auch, warum wir vor einigen Wochen in der Gerüchteküche tatsächlich diese Meldungen hatten, wie Intel wahrscheinlich wieder, Apple wird wieder Kunde von Intel, ne? Weil Intel natürlich da jetzt in der letzten Zeit jetzt intensiv am Aufholen von ihren Defiziten gearbeitet hat. Ich habe aktuell nicht viel darüber gehört. Haben sie es jetzt aufgeholt oder nicht? Keine Ahnung. Hast du da was mitgekriegt?
Nee, leider nicht.
Schade.
Also, ja. aber guter Gedanke tatsächlich. Mhm. Also, Die, also dass TSMC da natürlich so eine, ja, doch schon eine Art Monopolstellung hat, ist natürlich blöd. Also, dass es da jetzt keinen gibt, der da helfen kann, technisch zu unterstützen, wenn Intel nicht so weit ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht.
Ja, also ein bisschen geht's schon. Also Samsung ist auch, glaube ich, gerade am Ausrollen von den 2 Nanometern. Also die sind so ein bisschen hinten dran. Da wird es wahrscheinlich auch Kapazitäten geben, sogar Kapazitäten in den USA geben, was ja da auch nochmal ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ja gut, halt eben jetzt nicht dominant und vor allen Dingen muss man halt eben gucken, wie viel Kapazitäten die dann haben und keine Ahnung, ob das dann jetzt vergleichbar ist und ob die auch stark angefragt sind von Nvidia oder nicht. Ne? Das muss man dann auch alles nochmal weiter verfolgen. Ja gut, aber was halt eben hier vom Wall Street Journal jetzt explizit genannt war, das ist diese potenzielle neue Partnerschaft zusammen mit Intel. Und natürlich geht es jetzt hier nicht um eine Transition wieder hin zu den Intel-Prozessoren. Kein Mensch kommt auf die Idee, x86 jetzt wieder einzuführen. Ne? Dafür ist Apple viel zu selbstständig geworden mit ihrer eigenen Plattform da. Nein, es geht hier nur um Foundry-Betrieb. Ne? Also das, was Intel in der Vergangenheit sich ja rigoros geweigert hat zu machen und jetzt halt eben ja umgelenkt hatte, nachdem Apple da weg war. Und dann ja eigentlich das jetzt alles so hingebogen hat, dass sie das jetzt machen würden. Ne? Aber ja, Apple haben sie dadurch bisher nicht zurückgewonnen, weil sie da natürlich mit TSMC einen sehr guten Sparringspartner hatten, der halt eben auch einfach State of the Art produziert und wirklich immer alle Zeitvorgaben eingehalten hat und ja, einfach unglaublich guter Partner für Apple gewesen ist, ne, in den vergangenen Jahren. Und allein schon daran, wie sehr sie sich auf den verlassen haben, daran sieht man schon, wie gut der war als Partner, denn Apple ist ja normalerweise aufgrund dieser Operations Knowledge, die ja so extrem aufgebaut haben, eigentlich sich sehr bewusst darüber, dass ein Partner für etwas immer ein Bottleneck sein kann. Fast alle Sachen, die sie herstellen oder fertigen lassen, lassen sie von 2 oder mehr Herstellern fertigen. Und das hat immer genau damit zu tun, dass falls irgendeiner irgendwelche Probleme hat, Fabrik brennt ab, auch wenn man es nicht möchte, ne? Oder es gibt irgendwie Probleme, was weiß ich was, ne? Die werden gehackt oder irgendwelche Qualitätsprobleme, sie müssen dann die Produktion einstellen, dann können sie einfach bei dem anderen irgendwie ein bisschen was die Kapazität hochdrehen und können weiter produzieren, anstatt anzuhalten. Ne? Und das ist natürlich als eine Firma, die 150 Millionen Geräte im Quartal verkauft, einfach wesentlich, ne? Dass sie einfach weiterverkaufen können. Ansonsten bricht alles zusammen. Ne? Ja, und genauso wird es jetzt mit den Prozessoren gehen. Was also hier gerüchtet wird, das ist, dass Intel eventuell die kleineren Chips produzieren können würde. Wohlgemerkt, wir sprechen immer noch von Prozessoren, ne? Also die M- oder A-Chips vor allen Dingen, weil das ja die sind, die mit den moderneren Strukturbreiten bei TSMC gefertigt worden sind. Und da würden sie wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann ein Splitting machen. Sie würden dann die High-Performance-Cores würden sie weiter bei TSMC fertigen lassen und die nicht so High-Performance-Cores würden sie dann bei Intel fertigen lassen. In dem Sinne würde es dann da wie nennt man das? Ne? Also so ein bisschen unterschiedliche Welten bekommen, ne? Weil natürlich da die TSMC-Cores wahrscheinlich ein ganzes Eckchen leistungsfähiger sein werden. Wird aber dann wahrscheinlich auch jetzt nicht ein wesentliches Drama. Die spannende Frage wird nur, wie werden sie das performance-technisch verkaufen? Ne? Wenn jetzt der nächste Chip langsamer ist als die 2 Vorgängergenerationen, dann ist natürlich da nicht viel mit irgendwie den Leuten das schmackhaft machen, das zu kaufen, das Produkt. Ne?
So. Ich glaube, das wird ihnen auch nicht passieren. Also das können sie ja nicht machen, dass der langsamer wird.
Ja, das kommt drauf an, wie viel Rückschritt sie machen müssen, wenn sie jetzt bei Intel dann irgendwie auf, was auch immer jetzt deren Strukturbreite ist, an der die gerade arbeiten, sagen wir mal, die gehen dann da auf 3 Nanometer oder was, oder 4 oder 5 oder was auch immer das war jetzt konkret. Und ja, ist halt eben der Punkt. Und wie performen die dann? Ne? Ist dann das Design, was in den letzten Jahren extrem natürlich auf die TSMC-Prozesse optimiert worden ist, ist das dann jetzt ohne großen Überarbeitungsaufwand dann auch bei Intel produzierbar. Ne? Naja gut, da können sich natürlich dann die ganzen Apple Chip Engineers mit beschäftigen, das lässt sich lösen, natürlich. Ja, aber letzten Endes können sie natürlich dann auch nicht zaubern. Ne? Also wenn die jetzt einfach nicht performen oder halt eben einfach Performance pro Watt da irgendwie nicht so ganz reinhauen möchte, aufgrund dessen, dass halt eben der Prozess nicht ganz so effizient ist oder sowas, dann haben sie halt eben dann auch entsprechende Nachteile in Kauf zu nehmen. Naja gut, ist natürlich eine Frage des Verkaufens. Ne? Und sie müssen es intelligent staffeln. Ne? Tja, ist dann natürlich eine Frage. Ne? Sollten sie dann jetzt den Fokus auf die Max- und Pro-Chips setzen, ne? Die natürlich High-Performance-Cores sind, aber auch extrem viel Silizium brauchen. Ne? Und wenn du da jetzt N-Wafer kaufen kannst, dann hast du natürlich dann immer den Trade-off. Entweder du kannst jetzt irgendwie wenig große Chips bauen, die eventuell ja auch einen hohen Ausschuss haben, wenn der Yield schlecht ist. Oder du kannst viele kleine Chips bauen. Ne? Also der Trade-off, den sie da jetzt machen müssen, das wird spannend. Weil die Max-Chips können sie natürlich jetzt eher nicht zu Intel schieben. Ne? Naja. Und geschweige denn, dass sie die wahrscheinlich auch noch für die eigenen Apple Intelligence Server brauchen könnten.
Also laut ChatGPT hat TSMC gerade 2 Nanometer.
Das ist der aktuelle, führend, genau.
Mhm. Na, Quartal 2025 und Intel führende Knoten. Intel 18A ungefähr 1,8 Nanometer, 2 Nanometer Klasse.
Oh, sind die jetzt also auch so weit?
High Volume RAM Production seit Ende 2025, Anfang 2026.
Sind sie am Rampen?
Ja.
Das heißt dann so ein Jahr in der Regel noch, wenn sie so schnell sind wie TSMC.
Mhm. Okay. Ja, also scheinen sie da Gas gegeben zu haben.
Ja, gut, okay, dann sind sie jetzt zumindest am Rampen. Das heißt, sie sind ungefähr so weit wie Samsung auch, wenn ich das richtig verstanden
also habe. Also, Fazit von ChatGPT ist: Intel hat den, mein Fazit hat es ja schon geschrieben, Intel hat den Node-Rückstand in der 2-Nanometer-Klasse weitgehend geschlossen. Das ist neu im Vergleich zu den Jahren, in denen Intel klar hinterherhing. TSMC bleibt aber sehr wahrscheinlich insgesamt vorne, wenn man aufgrund als führende Foundry-Reife plus Volumen plus Kundenbreite versteht.
Mhm. Gut. Ja. Na gut, okay. Also dann sind sie näher dran, als ich gedacht hätte. Schön zu hören. Dann lassen wir mal verfolgen, ob sie da auch die Qualität geliefert bekommen. Der Yield lässt natürlich alles stehen und liegen. Ne? Also entweder das geht oder das geht nicht, was den Ausschuss angeht. Und ja, das kann natürlich böse reinschlagen. Das ist ja so ein Thema gewesen, wo sie extrem Probleme gehabt hatten in der Vergangenheit. Ja. Naja, wir werden es beobachten. Jetzt wieder ein bisschen aktiver. Und ja, sind mal gespannt, was sie da für einen Kompromiss machen werden. Und ja, mal gucken, ob man da noch irgendwas zu rausbekommt, wie man das dann eigentlich bei TSMC machen kann. Ne? Geht jetzt Apple hin und also mit Geld wedeln werden sie halt eben nicht können, weil Nvidia mit mehr Geld wedelt wahrscheinlich. Ne? Das,
ja.
Das dürfte halt eben das Problem sein jetzt gerade. Ne? Naja gut, aber prinzipiell schon spannende Position. Sie werden es jetzt nicht vollkommen unerwartet erwischt haben. Ne? Also das wird sich ja, sowas kündigt sich ja an, auch alleine schon in den Gesprächen mit TSMC und Leute, die sich jetzt in der Branche auskennen, die hätten das ja jetzt bestimmt auch schon wahrscheinlich seit 2 Jahren husten gehört. In dem Sinne habe ich jetzt nicht so riesen Sorgen, dass wir jetzt morgen kein neues iPhone kriegen, weil sie keine Chips produziert bekommen. Ne? Nee, im Gegenteil. Ne? Also die großen Brot- und Butter-Produkte, vor allen Dingen iPhone, iPad und die kleinen Macs, die werden bestimmt auch die Priorität kriegen. Wenn sie dann da zurechtstreichen, könnte ich mir eher vorstellen, dass sie dann sowas wie die Max-Chips weniger produzieren, einfach weil die halt eben vom Kosten-Nutzen her dann so schlecht sind.
Max oder Ultra?
Ja, also alles, was größer ist, Max oder Ultra. Einfach weil die Chipgrößen entsprechend groß sind. Naja, also dann ist halt eben die Frage, wo sie den Cut machen müssen, abhängig davon, wie viel sie produzieren können bei TSMC. Naja, gut. Aber wir haben ja dann zumindest eine Hoffnung, dass sie da bei Intel ein bisschen unterkommen können noch. Na, schön. So, dann haben wir eine Meldung von Instant Digital auf Weibo und ja, der hat ein paar Fakten zum iPhone Fold rausgelassen. Natürlich ist das jetzt im finalen Vorproduktionsprozess, ne, wo also die Hardware jetzt fix sein dürfte und oder so gut wie fix und ja, halt eben dann jetzt Tools und Fertigungsstraßen produziert werden und dieses Ganze, was man noch braucht, bevor man dann die Serienfertigung starten kann. Und da scheinen sie jetzt drin zu sein und dadurch tickern natürlich so ab und an ein paar Details zu den Geräten raus, weil natürlich irgendwo dann auch zum Beispiel die Tools rumliegen oder sowas oder auch die Spezifikationen hin und her gereicht werden dann für das finale Produkt und so weiter. Und ja, Instant Digital hat hier ein paar Sachen aufgeführt. Ein paar Sachen kennen wir schon, ein paar können wir annehmen. Wir können ja mal einfach gerade einmal durchgehen. So, das fängt an damit, dass er herausgefunden hat, dass die Lautstärketasten nicht mehr auf der linken Seite sind. Wir sprechen ja hier von einem iPhone, ne? Nicht mehr auf der linken Seite sein sollen, sondern die sollen jetzt oben rechts sein. Okay, gut, keine Ahnung. Klingt für den Moment ein bisschen irritierend. Wenn du dann drüber nachdenkst, dass die iPads allerdings an dieser Stelle also so einmal um die Ecke vom Powerschalter halt eben auch die, haben sie da die Lautstärke-Taste? Ich bin gerade irritiert. Nee, haben sie nicht, ne? Doch, aber in die andere Richtung. Wenn du es von hinten hältst, dann hat es oben rechts die Lautstärke-Taste, das iPad. Und dann rechts die Power-Taste. Okay. Ja, genau. Das ist also jetzt nicht vergleichbar hier. Aber ja gut, so sagt er das hier, also die Lautstärketasten sollen nach oben rechts wandern, wahrscheinlich aus Ergonomiegründen, dass man es in beiden aufgeklappt und zugeklappt Zuständen erreichen kann. Sie werden wahrscheinlich nicht zwei Sätze Tasten machen wollen und ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie es dann da irgendwo an einer Stelle zusammengeführt, sodass man da besser rankommt. Ja, Power-Taste soll weiterhin rechts bleiben. Power-Taste soll natürlich Touch-ID integriert haben. Es scheint sich also tatsächlich jetzt final zu bestätigen oder so gut wie final, dass Face-ID nicht drin sein wird, wenn sie Touch-ID drin haben. Und ja, prinzipiell soll aber da mehr oder weniger alles wie gehabt bleiben bei dem Power-Taster, also dass es ein mechanischer Taster ist und halt eben Touch-ID dann drin ist, so wie man es von den iPad, von den kleineren iPads kennt, ne? Air und Co. Ja, so, das Kameraplateau, ne, also die Rückseite, die soll bei dem Design des Fold soll das schwarz sein. Also nicht glänzend oder hell, so wie das jetzt bei der aktuellen Serie ist oder beim MR ja vor allen Dingen, was ja vergleichbar sein soll. Und ja, in diesem Fall soll der Buckel also schwarz sein. Interessanterweise ist das also dann jetzt nicht mehr farblich abgestimmt zu dem Rest des Geräts. Okay, naja, muss man sich dann mal anschauen, wenn man's sieht. Ja, faszinierenderweise, ich habe ein Rendering gesehen, von Instant Digital, da auch von diesem Buckel auf der Rückseite. Da hatte er sich das matt schwarz vorgestellt. Da weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht. Das hat er selber gar nicht dabei geschrieben. Was ich aber faszinierend fand, ist, dass er da den Buckel vom iPhone Air genommen hat und den aber dann mit zwei Linsen gemacht hat. Genauso wie ich mir das ja gewünscht hatte. ne, für das kleine Gerät. Also das scheinen sie da ja wohl auch gemacht zu haben. Also es hieß ja auch, dass da zwei Kameras drin sein werden. Das hat er hier jetzt auch nochmal bestätigt auf der Rückseite. Zwei Kameras da in diesem Plateau drin. Und das bedeutet natürlich dann, dass dieses recht kleine Plateau vom Air im Vergleich ja hier dann wirklich auch ziemlich vollgeknallt aussieht durch die zwei großen Linsen. Ne? Naja, gut, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so aussieht, wer das da jetzt geskribbelt hat oder ob das dann noch was größer wird. Das muss man dann noch ein bisschen abwarten. Ja, aber so viel zu kriegen sie nicht rein. Ne? Da hatten wir ja beim Air auch schon mal drüber gesprochen. So, ja, kleineres Dynamic Island ist drin. Das scheint dann wohl allgemein jetzt in diesem Jahr bei den iPhones zu kommen. Hatten wir ja für die Pro-Modelle schon besprochen gehabt. Und zwei Farben soll es haben, weiß und unbekannt. Finde ich auch lustig, dass er dann sagt, zwei Farben. Aber ja gut, er hat jetzt nur die weiße gesehen. Die andere ist dann wohl irgendwie noch nicht so ganz geklärt. Und der Akku soll größer sein. Also genau genommen soll der Akku der größte bisherige iPhone-Akku sein, den es gibt. Da bin ich mal gespannt drauf, muss ich sagen, so dünn wie die Geräte sein sollen. Da müssen sie schon eine Menge Akku in beide Seiten reinpacken, dass das den Pro-Akku wirklich übertrumpfen kann. Ne? Aber vielleicht flächenmäßig eine Möglichkeit, ne? Dass sie da einfach, weil sie ja zwei Gehäusehälften haben, da ein bisschen was rausholen können. Naja, gut. Das sind, zumindest scheinen sie nicht den Kompromiss eingegangen zu sein, wie beim iPhone eher, dass sie hier dann leistungsmäßig an der Grenze sind. Ne? Wäre für ein 2.500 Dollar Gerät dann auch etwas schade.
Schon, ja. Also, aber gut, bei Apple. Manchmal denke ich mir so, den traue ich alles zu. nach dem Keyboardgate oder so.
Ja, gut, in der letzten Zeit haben sie ja manche Stilblüten vorgelegt. Ne? Also, manchmal ist es schon so, dass man irritiert sein muss, manchmal auch überhaupt nicht und sagt irgendwie typisch Apple. Aber naja, gut, ich würde sagen, wir sind froh, dass sie hier mehr Akku reinbekommen haben, dass sie da also jetzt nicht sparen mussten. Und dann gucken wir mal, ob es letzten Endes wirklich stimmt und was sie dann reintun. Naja, schön. Ansonsten kann man für den Moment auch einfach nur sagen, so, ja, ne, es ist einfach jetzt so. Jetzt mal von den verschobenen Lautstärketasten abgesehen. Natürlich so. Das Erwartete, würde ich jetzt mal sagen. Ein weißes Modell war quasi anzunehmen bei dem aktuellen Air jetzt. Ne? Ich
ja.
Nehme mal an, das ist weiß, was Sie da jetzt mit meinen. Also, dass die Rückseite ne, hell ist oder weiß ist. Und ja, das andere wird dann, wenn Sie jetzt nur eine Farbe machen, ist dann eine gute Frage. Machen Sie schwarz ne, oder machen Sie bunt? Könnte natürlich auch was Buntes sein. Also farbig, nicht bunt, nicht regenbogenbunt. Naja, gut, aber mal gucken. Aber prinzipiell natürlich alles nichts Neues. Wir warten weiterhin darauf, dass es damit losgeht. Aber das wird ja dann wahrscheinlich noch bis September dauern. Na schön. So, nächste Sache ist hier eine Meldung von Mark Gurman bei Bloomberg und der hat mal wieder mit seinen Birdies, die bei Apple arbeiten, ein bisschen was gesprochen und hat darüber berichtet, dass Apple Health Plus wohl irgendwie zusammengestrichen worden sein soll. Wir hatten da ja sehr orakelig vor allen Dingen von Gurman berichtet, ja dazu gehört, dass sie irgendwie überall AI irgendwie machen und irgendwie irgendeinen Assistenten und sowas da vorbereiten sollen. Aktuell natürlich nur für die USA geplant, so wie die meisten Health-Geschichten und das ja, scheint sich hier jetzt auch weiter so zu bestätigen. Nur dass halt eben jetzt nach der Übernahme von Eddie Q, ja, Jeff Williams hat das wohl vorher geleitet und der ist ja in Ruhestand gegangen und Eddie Q hat das dann übernommen. Das war ja auch schon unter der Prämisse, dass das eben zum Teil ein Abo-Service werden soll, an Eddie gegangen und ja, letzten Endes ist immer noch unklar, was es letzten Endes für ein Produkt oder für Produkte haben soll. Das Einzige, was hier ein bisschen konkretisiert worden ist, das ist, dass sie wohl seit Jahren, er hat wirklich die Mehrzahl benutzt, seit Jahren an Produkten oder Inhalten für diese Health Plus Geschichte gearbeitet hätten und das wohl das Vorhaben, was Jeff Williams und seine Leute sich da wohl aufgebürdet hatten, wohl so groß und so umfangreich sei, dass das ja irgendwie unrealistisch gewesen wäre, das so fortzuführen und zu warten, bis das alles abgeschlossen ist. Und was Eddie da jetzt zu entschieden haben scheint, das ist, dass sie das wohl in irgendeiner Art und Weise jetzt ankündigen und dann Produkt für Produkt dann releasen wollen und vervollständigen. Ja, das hilft uns immer noch nicht zu wissen, worum es überhaupt geht und was sie konkret tun wollen. Aber es soll jetzt in Teilen kommen und früher überhaupt erstmal starten und dann in Teilen vervollständigt werden. Naja, soll uns recht sein, oder?
Ja, also ich finde es interessant, dass wir über weniger Features beim Produkt, was noch gar nicht veröffentlicht ist, sprechen. Ja. Finde ich auch spannend. Aber ja, ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein Freund davon, nur Sachen rauszubringen, die auch funktionieren, die sauber funktionieren. Und ja, wenn sie da ihr Portfolio nachträglich erweitern, ist ja auch gut.
Ne? Ja, iterativ können sie in der Regel. Ne? Also wenn sie sich dran setzen und iterativ arbeiten, dann wird es in der Regel gut. Ne? Ja. Naja, wollen wir mal schauen, was passiert. Aber wir sehen das ja mit einer riesen Distanz. Es wird uns sowieso nicht tangieren hier. Na schön. So, und dann haben wir gleich die nächste Meldung. Und da haben wir etwas von Digital Chat Station auf Weibo. Ja, diesmal ist jeder mal so einmal dabei gewesen. Und Digital Chat Station, wo wir eben schon von Akku-Kapazitäten gesprochen hatten, hat hier über die neuen Akku-Kapazitäten des iPhone 18 Pro Max gesprochen und hat dann vielleicht auch Bezug nehmend auf die Meldung von Instant Digital, die ja gesagt hatte, der größte Akku der iPhones bisher, hat das jetzt wieder getoppt. Also das iPhone 18 Pro Max soll jetzt wieder noch größer sein als der Akku vom iPhone Fold. Und hier hat er auch Zahlen dran gehalten. Es gibt von dem Pro Max ja zwei Modelle. Das hatten wir ja bei dem 17er Modell letztes Jahr auch schon, ne, dass es eine Version für die USA gibt ohne SIM-Kartensteckplatz, wo dann der Akku entsprechend größer ist. Und dann eine Version mit SIM-Kartensteckplatz, leider die wir auch in Europa bekommen haben, die aber vor allen Dingen auch wegen China produziert wird, weil die ja irgendwie noch extrem Bedarf wohl an einem SIM-Karten-Slot haben und das scheinbar wohl jetzt auch nicht dieses Jahr aufgegeben werden wird, denn es gibt wieder zwei Varianten, so wie es aussieht. Gucken wir uns mal die Werte an im Vergleich zum 17er Modell, also die chinesische Version, das ist dann die kleinere, hatte beim 17 Pro Max 4823 mAh und das 18 Pro Max soll 5000 mAh haben. Also ja, 180 mAh mehr. Ist jetzt nicht so ein Burner, aber es ist ein bisschen mehr. Vielleicht haben sie nur eine Chemie gedreht oder sowas. Irgendwie ein bisschen optimiert. Aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie signifikant irgendwie eine Änderung geben wird oder sowas, so wie letztes Mal. So, und das 17 Pro Max, die USA-Version, die hatte in der 17er-Version schon 5088 mAh und soll jetzt in der 18 Pro Max Version 5100 bis 5200 mAh kriegen. Das wäre dann entweder fast dasselbe oder sogar 100 mAh mehr. Ja, da scheint er sich noch nicht ganz sicher zu sein. Na gut. Ja, und das soll dann wieder das Größte sein. Ja, wir haben jetzt da keine Aussage von Instant Digital bekommen, was die Größe des iPhone Fold Akkus angeht. Und ja, ist alles immer ein bisschen relativ zu betrachten. Aber ja, gut, letzten Endes würde mich nicht wundern, wenn das Pro Max effektiv auch Spitzenreiter bleibt, weil sie können halt eben auch einfach einen dicken Akku da reinpacken. Das ist ja jetzt auch die Idee gewesen seit letztem Jahr. Ne? Na gut. Ja, warten wir mal ab. Aber prinzipiell werden die sich nicht viel geben.
Nee, glaube ich auch nicht. Also so extrem ist es ja am Ende doch nicht. Und ich meine, ich ärgere mich immer noch, dass wir die SIM-Karte haben.
Ja, ich hätte auch gerne die Version ohne.
Ja, also es ist ja doch schon viel Platz. Ja. und doch schon was, was anderes. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwann auch nach Europa kommt. Ohne SIM-Karte. Ich finde das, ich nutze sowieso keine mehr. Aber ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt und ich weiß, wir haben auch noch Anbieter, die, glaube ich, immer noch keine anbieten. Keine eSIMs.
Ja, welche, die es zumindest immer noch kompliziert machen. So die Discounter-Anbieter, die machen es ja tatsächlich immer noch so, dass du erst eine SIM-Karte bei denen im Laden kaufen musst und dann kannst du die umwandeln zu einer eSIM. Manche Anbieter haben angefangen, eSIM-only anzubieten oder nur noch eSIM zu machen, was eigentlich ja auch naheliegend ist, gerade wenn man Discount-Anbieter ist. Das wundert mich immer, dass das so kompliziert gemacht wird mit Hardware produzieren und wegschmeißen im Anschluss, ne? Weil diesen Chip, den kann man ja dann in die Tonne treten. Das ist auch eigentlich immer komplett verschwendetes Geld. Die sind gar nicht so günstig, diese SIM-Karten, habe ich mir mal sagen lassen. Die sollen ein paar Euro kosten.
Ja, also ich verstehe das auch von hinten nicht, die Idee. Und ich bin so glücklich mit der eSIM und ich bin auch so froh, dass die Telekom das wirklich sauber integriert hat. Oh, jeder iPhone-Wechsel bei mir ist so smooth, da kümmere ich mich um gar nichts. Das macht ja alles von alleine, das ist absolut großartig. Ja, ich liebe das.
Ich sehe bei O2 das immer nur einmal angeboten. Da kommt ja dann auch dieser Dialog, wo er die Übernahme anbietet und dann sagt er aber bei O2 dann immer nicht möglich.
Ja, das ich hatte, glaube ich, auch noch keinerlei Probleme, also wirklich bei jedem iPhone-Wechsel oder so. Oder selbst dieses Thema, du kannst ja auch ein iPhone in der Nähe die SIM-Karte übertragen, ne?
Und ja, sowas. Genau, das ist
auch mega. Was ich auch schon gemacht habe, ist so für mein Test-iPhone eine Multisim bestellen. Gehe ich bei der Telekom online rein, trage die eID ein, dann kommt die auf dein Gerät ohne Probleme. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, QR-Scannen und so, aber ich finde die Eintragen immer am einfachsten irgendwie. Und also es ist bei denen wirklich schön integriert. Auch dieser Switch, das habe ich auch mal ganz am Anfang gemacht, von der Plastik-SIM auf die eSIM. Geht ja auch, ne? Drückst einfach drauf, sagst, ich möchte jetzt eine eSIM, dann dauert das ein Momentchen, zack, hast eine eSIM, kein Problem. Und ich brauche natürlich dadurch diese Pins nicht mehr, diese tollen. Die sind bei mir vollkommen überflüssig, aber ich brauche halt eigentlich den SIM-Karten-Slot nicht, ne? Und da hätte ich gerne Akku, ne? Also, aber gut.
Ja, aber ich vermute mal, wenn du dir das jetzt statistisch anschaust, da ja tatsächlich irgendwie 50% plus der Deutschen, glaube ich, irgendwie bei den Discount-Anbietern sind, würde mich das nicht wundern, wenn das bei uns noch so viel ist, dass sie das auch nicht machen.
Ja.
Ja, sie müssen das ein bisschen pressieren. Ne? Ich hatte damals den Eindruck, sie würden das mehr pressieren, haben es aber dann irgendwie für Europa nie durchgesetzt. Ne? In den USA haben sie das ja sehr schnell gemacht.
Ja, US only reicht denn.
Ja, das ist immer genau der Punkt. Ne? Der Rest ist ihnen dann egal.
Die denken sich, Europa wäre. Und iPhone R ist ja ohne SIM, also da geht es ja nur so. Und ich weiß auch nicht. Ich finde, ich fände den zusätzlichen Akku schon nett.
Ja, natürlich. Den hätte ich eben auch gerne. so ist das. Na schön. So, dann haben wir noch eine Meldung von Mark Gurman, auch wieder ein Artikel bei Bloomberg. Und da hatte er darüber geschrieben, dass, ja, eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber natürlich nice to know für die Leute, die CarPlay haben, dass nämlich Third-Party-Chatbots in CarPlay erlaubt werden sollen. Da kannst du mir jetzt vielleicht als CarPlay-Nutzer mal sagen, was da so der Status quo ist. Also klar, es gibt diese Sprachassistententaste und da geht logischerweise Siri an, das ist mir klar. Aber war es bisher möglich, irgendwie in Third-Party-Apps da irgendwie einen Sprachassistenten zu triggern? Nee, oder?
Nee, Sprachassistenten nicht. Nee. Also du kannst halt, klar, ChatGPT-Integration, aber ansonsten nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es ist auch nicht erlaubt.
Ja, das soll jetzt kommen. So, das berichtet er nämlich. Also es soll nicht in die Sprachassistenzfunktion integriert werden. Die soll also natürlich exklusiv für Siri vorbehalten bleiben. Beziehungsweise das kann man ja umstellen. Kann man das bei CarPlay auch umstellen, seitdem sie das umstellen können?
Du meinst jetzt, welche Voice Assist du hast? Mhm. Du hast ja nur Siri.
Ach so, das haben sie nur für Japan gemacht, ne? Ich bringe das auch manchmal ein bisschen durcheinander. Irgendwo haben sie das ja eingeführt, dass man das wählen konnte. Ich meine, das stimmt, war Japan, aber
ja. Wo du es sagst. Nee, also hier hast du ja nur Siri mit halt der ChatGPT-Integration und das war's. Mhm. Also mehr gibt es ja nicht.
Ja, okay, gut. Also was sie jetzt hier machen werden, das ist, dass sie halt eben formell das jetzt erlauben werden, dass Sprachassistenzsysteme in einer eigenen App funktionieren. Man wird die aber halt eben nicht über diese Sprachassistenztaste triggern können. Das bleibt Siri vorbehalten. Stattdessen müsste man dann in die entsprechende App reingehen. So, aber es soll jetzt allgemein erlaubt sein und ja, die Leute sollen das jetzt benutzen dürfen. Es hört sich so an, als wäre das eine formelle Sache gewesen, dass sie es nicht erlaubt haben. Naja, gut. Werden wir wahrscheinlich in Kürze dann mitkriegen. Das dürfte ja kein Riesenaufwand sein. Ja, und wenn man so Anbieter jetzt wie OpenAI hat, die dürften das ja dann in Windeseile anpassen können. Na schön. Ja, aber wo wir gerade davon sprechen, Zeitrahmen, sagte Gurman, wurde hier kein genauer genannt. Er sagte aber, Zitat, in den kommenden Monaten. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen.
Ja, reicht ja. Irgendwann. Also da wird ja eh noch sehr, sehr viel passieren, glaube ich, mit dem ganzen Spökes und warten wir es ab. Also.
Ja, genau. Na schön. So, dann haben wir eine Meldung von Kosutami auf X und Kosutami hat zu berichten gehabt, dass die kommende AirPods Pro Generation sich auch immer mehr zusammenkristallisiert und es sieht wohl tatsächlich so aus, als würden da die gerüchteten Infrarotkameras reinkommen. Er hat jetzt hier nur Kameras geschrieben, aber wir hatten ja vor einiger Zeit schon immer wieder gesagt, dass das Infrarotkameras sein sollen. Und dass die halt eben irgendwelche Awareness-Informationen in der Umgebung erzeugen sollen halt eben Intelligence-Systeme. So, und mehr haben wir davon ja bisher noch nicht gehört. Man kann ja dann einfach nur jetzt eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, gut, das wird halt eben irgendwie so eine Mini-Version von den Sensoren sein, wie sie sie halt eben auch an der Vision Pro zum Beispiel dran haben. Ne, was dann diese Awareness erzeugt. Das heißt also ein Abbild, dreidimensionales Abbild von der Umgebung und dann unter Umständen auch noch irgendwie Dinge erkennen, wenn da die Auflösung gut genug für ist. Keine Ahnung, wie gut jetzt diese Auflösung ist. Ne? Wir haben da nichts zu gehört. Und es bleiben unglaublich viele, viele Fragen offen. Vor allen Dingen halt eben, wer prozessiert das? Ne? Diese zwei Kamerafeeds in jedem Ohrhörer eins, wo wir aktuell noch nicht mal genügend Bandbreite für Lossless Audio haben. Das müssten sie mal adaptieren. Das geht ja eigentlich mit dem neuesten Standard schon. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber prinzipiell natürlich die Frage, wer prozessiert das? Ne? Wie fett werden die Chips? Was werden das für Akkus werden müssen, wenn sie da jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Kamerafeeds prozessieren müssen? Und das dann irgendwie für nix, also zumindest jetzt audiotechnisch für nix. Ne? Und da bin ich immer noch äußerst gespannt, wie sie das den Nutzern verkaufen wollen. Ne? Special Awareness, gut und schön, aber wann brauche ich das denn standardmäßig? Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie am Joggen bin oder sowas gerade, ne? Brauche ich das dann? Brauche ich das überhaupt? Ne? Also da müssen sie mich echt noch an einigen Stellen abholen.
Ja, mich auch. Also ich weiß irgendwie nicht. Also als Accessibility-Feature vielleicht.
Ja klar, da kann ich mir das natürlich vorstellen, ja, aber da hat man ja dann bisher dann auch das iPhone hingehalten und wahrscheinlich braucht man das auch immer noch, um eine hochauflösende Version von der Ansicht zu bekommen, weil die werden ja jetzt nicht Megapixel schieben können, diese winzig kleinen Kameras in den AirPods. Also das kann ja nur irgendwie niedrig aufgelöst sein.
Ja, aber es reicht ja, um Objekte oder so zu erkennen und so müsste das ja eigentlich ausreichen, um Hilfeleistung hinzubekommen. Also ja, aber, für Accessibility sehe ich das, aber so für den...
Aber da geht das ja so weit, dass der irgendwie den Text vorgelesen haben möchte, auf Schildern und sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das realistisch ist bei den AirPods. Also bei den in den AirPods integrierten Kameras. Hm, weißt du, wie viel Megapixel du schieben musst, um irgendwie nach vorne irgendwie da jetzt Schilder lesen zu können, da in so einem winzig kleinen, ein Grad kleinen Ausschnitt von deiner Rundumansicht. Das ist übrigens der Punkt, was er hier geschrieben hatte. Also es scheint wohl eine Rundumansicht zu erzeugen. So hörte sich das zumindest an, weil er irgendwie sagte, AirPods Pro sollen Rundumansicht haben. Ja. Ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder ob das nur so irgendwie eine Redensart war, die er benutzt hat, muss man dann auch mal stehen lassen. Aber das hört sich dann so an, als würden sie da ja so eine 360-Grad-Umsicht machen. Naja, gut. Also an der Stelle bleiben natürlich dicke Fragezeichen, das wird sich nicht ändern. Das Einzige, was er jetzt wirklich sagen konnte an der Stelle neben diesem irritierenden Rundumansicht, das ist, dass der Preis gleich bleiben soll. Naja, gut, immerhin, dachte ich mir dann an der Stelle schon, ne? Wäre ja nicht Apple, wenn sie da nicht 50 Euro drauflegen würden für nix, aber das scheint dann wohl auch nicht geplant zu sein. Lässt mich dann allerdings auch nicht wirklich überzeugt sein davon, dass sie da jetzt enorm viele Ressourcen haben. Bleibt das Fragezeichen, was wir eben besprochen haben. Ich habe keine Ahnung, was sie da überhaupt mitmachen wollen. Naja, gut. Also warten wir es mal ab. Allgemein technisch wird das auf jeden Fall eine Herausforderung, da überhaupt irgendwas mit anzufangen. Na schön. So, und dann haben wir noch den Power-On-Newsletter, auch von Mark Gurman natürlich bei Bloomberg. Und da hat er im Prinzip eigentlich auch nicht viel zu berichten gehabt, außer seine klassischen Wann kommen welche Produkte Orakeleien, wo er natürlich sich jetzt wieder so ein bisschen, ein bisschen auseinander diffundiert. Es sieht nicht so aus, als würde jetzt alles gleichzeitig kommen, sondern es scheint mindestens drei Events zu geben oder drei Veröffentlichungszeiträume zu geben, die Apple aktuell anvisiert. Er fängt da an mit dem iPhone 17e. Das ist ja das, was im Frühjahr gekommen war letztes Jahr und das soll ja jetzt dann aktualisiert werden im Frühjahr. Und das bekommt natürlich den A19-Prozessor rein, soll ansonsten unverändert sein, außer dass MagSafe reinkommen soll. Ta-ta-ra-ta-ta. Ja, da haben sie wohl kapiert, dass die Leute da absolut Unverständnis für gehabt haben an manchen Stellen, dass genau dieses eine Gerät ausnahmsweise nicht MagSafe bekommen hat und alle anderen das aber haben und dafür ja auch einfach zu teuer ist als günstiges Gerät, dass sie das da hätten rausnehmen können. Also da muss ich sagen, finally, ne, das haben sie scheinbar kapiert, dass sie sich da nur Stress mitgemacht haben. Wahrscheinlich auch wegen Inkompatibilitäten halt eben auch. Ne, und solche Geschichten. Aber ja, also das sind die Fakten, die wir wissen. A19, MagSafe rein und soll in Kürze kommen. So hat er das gesagt. Also das könnte sein, ja, dass das quasi vor der Tür steht. Dann der zweite Zeitpunkt, das scheint wohl ein etwas größeres Event zu werden. 2. März sagt er hier an für dieses Ereignis. Da soll es vielleicht ein Event geben, das ist noch nicht so ganz klar scheinbar. Und da soll es wohl vor allen Dingen um die MacBook Pros gehen mit M5 Pro und M5 Max. Also die leistungsfähigen Modelle. Das M5 MacBook Pro haben wir ja schon. Ne? Also nur Pro und Max stehen da ja noch aus. Und ja, das könnte sein, dass da jetzt entsprechend diese Ankündigung kommt. Interessanterweise sagte er dann, soll eine zweite Runde Mac-Vorstellungen nicht zu diesem Termin, sondern, Zitat von ihm, kurz danach kommen. Das macht für mich jetzt irgendwie logisch keinen Sinn, denn es geht um Mac Studio und Studio Display, die dann eben separat aktualisiert werden sollen. So, fragt man sich natürlich, warum? Ne? Warum kündigen sie die nicht einfach mit an, wenn sie jetzt eh schon MacBook Pros bringen? Ne? Das Mac Studio wird ja eh nur einen Bump bekommen.
Ne? Ist ja, wer weiß, vielleicht neues Gehäuse.
Ja, aber ja, also ist es dafür schon fällig? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nee, glaube ich auch nicht, nein. Aber es wäre schon komisch, die Terminbelegung.
ja.
Oder unüblich.
Es sei denn, sie haben so viel über das Studio-Display zu berichten. nee, wahrscheinlich nicht.
Face ID?
Meinst du?
Nee, ich glaube nicht, dass es kommt, aber trotzdem, man kann es ja mal sagen, aber ich, was wollen die einen eigenen Termin mit dem Mac Studio und einem Studio-Display? Also kann ich mir nur vorstellen, ja. Wenn da wirklich was passiert, also wenn da wirklich ein krasser Change ist oder so.
Ja.
Aber ich, was wollen sie jetzt bei Mac Studio machen? Also selbst wenn er ein neues Gehäuse bekäme oder so, ne? Aber wäre das jetzt auch nicht so. Ansonsten, was kriegt ihr dann? M5 Max? Vielleicht noch irgendeine Ultra-Version, eine neue? Und
aber den Ultra, gerade wenn sie jetzt Prozessoren ankündigen, also ich glaube nicht, dass sie jetzt, wenn sie für das MacBook Pro ein Event machen, glaube ich jetzt nicht, dass sie kurz danach noch ein Event machen, was dann nochmal Macs vorstellt. Also irgendwie klingt das unlogisch. Also wenn, dann wollen sie die einfach nur als Bump raushauen und wollen das dann im Anschluss machen. Oder sie wollen es per Presseerklärung machen. Aber ich wette, dass das nicht zwei Events sind, die kurz hintereinander sind. Weil irgendwann sagen die Pressevertreter dann auch, warum? Warum habt ihr das jetzt nicht alles in einem gemacht? Ne? Und das ist natürlich dann auch irgendwo, ja, es sei denn, sie haben jetzt irgendwie natürlich einen Showstopper oder sowas, wo sie dann aber den anderen Produkten nicht die Show stehlen wollen. So wie sie es im September- und Oktober-Event typischerweise dann ja gemacht haben, ne? Wo sie dann die Dinge so auseinanderziehen, dass sie halt eben den Fokus in der Presse leiten können auf das entsprechende Produkt, was sie jetzt gerade behandelt sehen wollen. So könnte ich mir das vorstellen, aber dann muss es schon ein bisschen auseinander liegen, so wie September, Oktober. Ja, aber das wissen wir natürlich auch nicht genau und wir können das einfach nur mal so stehen lassen. Manchmal hat German recht bei diesen Orakeleien mit den Zeiten, manchmal liegt er auch vollkommen daneben. Ja, keine Ahnung, was da seine Quelle ist, natürlich verrät er ja nicht, aber ja, er hat auch schon daneben gelegen. Na schön. Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn mal langsam irgendwas rausfällt. Und in diesem Sinne können wir nämlich dann auch die Gerüchteküche abschließen und gerade noch zu den Updates übergehen, denn es gibt einen Release-Candidate und das könnte natürlich auch ein Indikator dafür sein, dass Hardware ansteht, denn typischerweise, German hatte das ja auch schon vermutet, letzte Woche glaube ich, dass es gleich getaktet sein soll mit dem Release von 26.3. Das ist natürlich auch zu erwarten, weil wenn neue Hardware kommt, dann müssen sie natürlich auch ein Release mit den Treibern machen. Und typischerweise wollen sie das ja dann nicht vorab releasen, weil dann stecken ja alle die Nase rein und sagen, hey, guck mal, da sind die ganzen Treiber für die MacBook Pros jetzt schon drin. Die haben diese und diese Features. Ja, und das ist ja genau der Punkt, weshalb sie das normalerweise dann immer zeitnah dann ausrollen und dann noch ganz kurz davor dann erst die Treiber rausfallen. Ne? Oder manchmal sogar ein bisschen danach erst. Also was Präsentationstermin jetzt angeht.
Ja, weil ich meine es mit 26.3, wenn sie noch so lange warten?
Das kann gut sein, dass das jetzt gleich getaktet ist, ja. Vielleicht kommt aber 26.3 auch mit dem 17e, das könnte ja auch schon reichen. Und dann kriegt irgendwie das, wenn die MacBook Pros eh nur Bumps sind, dann kriegen die irgendwie einen kleinen Extra-Bild
oder so. Bugfix Release und das war's.
Ja.
Die gab's ja schon mal.
Ja,
nur um genau. Gerät zu supporten. Also das, weil ich glaube, sie sind ja in der RC, sie werden jetzt nicht mehr einen Monat warten fast oder drei Wochen, bis das releasen, das glaube ich haben wir nicht. Und bis zu 26.4 werden sie auch nicht warten, das dauert zu lange. Und die werden sie so schnell, glaube ich, nicht raushauen. Deswegen wird das eher, glaube ich, so eine 26.3.1 und sowas, dann kommt das. Aber
ja, prinzipiell können sie das auch machen. Vielleicht hauen sie die aber auch einfach raus, weil es ja eh nur Bumps sind. Da ist dann auch nichts Großes an Geheimnissen mehr zu finden. So, prinzipiell kann man dann mal gucken. Aber das klingt alles so im Rahmen dessen, dass es jetzt irgendwann mal in die Pötte geht. Die Frage ist nur, wann timen sie das Release mit dem 17e oder mit den MacBooks? Oder beides, keine Ahnung. Vielleicht fällt es ja doch zusammen, weil in Kürze und 2. März, wir haben ja gerade 10. Februar, wäre noch ein bisschen weit auseinander, aber könnte natürlich auch irgendwie zusammenfallen. Ich weiß gar nicht, warum sie das alles so auseinanderziehen sollten. Damals haben sie es auch alles hintereinander gemacht. Naja.
Ja, ich verstehe es auch nicht, wenn das da so krass aufteilen, aber
ja,
ein bisschen iterativ schon, sonst wird es vielleicht zu viel, aber na,
ja.
Warten wir es ab, was sie machen am Ende.
Ja, also. Genau. Ja, dann vor allen Dingen nächstes Jahr wird es ja dann auch spannend werden zum März, ne, wenn sie das dann auftrennen. Also im September sollen ja die normalen Nicht-Pro-iPhones gar nicht mehr vorgestellt werden. Das wurde ja wiederholt berichtet, dass das auseinandergezogen wird. Ne, im September-Event dann nur die Pro-Modelle und das neue Fold vorgestellt werden. Und dann im März, also grob ein halbes Jahr später, was ja jetzt dasselbe Event ist, worauf wir jetzt gerade hier zusteuern, dann die Nicht-Pro-Geräte vorstellt. Da, wo das 16e das ja schon vorgelegt hat letztes Jahr, da werden die dann quasi hingeschoben, damit sie entsprechend Fokus auf die Pro-Modelle und die Nicht-Pro-Modelle machen können und natürlich vor allen Dingen auch dann im September schön Pro-Modelle verkaufen und ihren durchschnittlichen Verkaufswert hochdrücken, dass die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, ein Nicht-Pro-Modell zu kaufen am Anfang. Ja, ist natürlich auch ganz klar der Hintergedanke. Deswegen muss man dann mal gucken, wie es jetzt rauskommt. Und ob das Jammern und Wehklagen geben wird dann. Aber ja, prinzipiell heißt es ja, das wird auseinandergezogen. Und in dem Sinne kann man dann mal gespannt sein. Das soll ja jetzt hier noch nicht der Fall sein. Das ist ja dann erst ab Ende diesen Jahres dann dieser neue Tunus, der da schon orakelt worden war, wahrscheinlich. Ja, aber in dem Sinne kann man mal gucken, wie sie das machen. Wenn sie hier jetzt irgendwie separate Events tatsächlich draus machen, dann wollen sie im März vielleicht nicht so ein großes Event machen oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Naja, vielleicht ist es aber auch komplett egal und sie, das ist alles nur rumgedreht und nachher kommt doch alles auf einmal.
Ja, also macht für mich am Ende irgendwie auch mehr Sinn, aber die Wege von Apple sind manchmal unergründlich.
Ja, und die Wege der Rumor-Schreiber natürlich auch. Und das ist dann auch das große Problem von Leuten wie Mark Gurman, die dann da immer ihren Newsletter vollkriegen müssen. Die haben halt eben dann nichts. Die müssen sich dann da was aus den Fingern saugen. Und jedes kleine Strohhelmchen, ne, da klammern sie sich dann dran und blasen das auf bis zum geht nicht mehr. Und mit der Hoffnung, dass sie da irgendwie ihren ihren Newsletter vollkriegen, der ja schweineteuer ist, also muss sich das ja lohnen. Ne? Und in dem Sinne, ja, lassen wir es dann auch einfach mal so stehen. Naja, gut. Ja, RC hatten wir schon gesagt. Also wir hoffen ja alle, dass, ne, was eben schon gesagt worden war, also das 26.4 mit der neuen Siri wirklich dann jetzt auch dann in Kürze als Beta startet. Das müsste dann ja jetzt mehr oder weniger eben mit dem Release von der 26.3 einhergehen und müssen wir dann mal gucken, ob das dann jetzt diese oder nächste Woche der Fall ist. Also wenn es jetzt turnusgemäß kommt, dann müsste es ja eigentlich diese oder nächste Woche rausfallen, weil letzte Woche ja schon der Release-Candidate gekommen ist. Es sei denn, sie timen es jetzt wirklich mit irgendeinem Release, dann wird es dann wahrscheinlich warten. Ne? Aber ob sie dann jetzt die Punkt 4 Beta schon raushauen vorher, das könnte natürlich auch noch passieren. Das heißt, ich denke mal, wir werden ein Auge auf den auf die Beta-Streams halten, Beta-Trains, und letzten Endes dann mal gucken, ob wir da nicht mal ein Upgrade machen, wenn die Punkt 4 kommt. Naja, wenn die neue Serie drin ist. Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen.
Ich bin auch gespannt, ob die tatsächlich dann am Ende da ist. Also,
ja genau, ob sie wirklich kommen wird. Ne, ich glaube es noch nicht, aber irgendwie ist die Vorfreude unglaublich. Ich weiß auch nicht warum. Also ich hatte weniger Vorfreude auf Apple Intelligence als jetzt gerade auf die neue Siri. Hoffentlich enttäuschen sie uns nicht.
Ja.
Ja, das kommt bestimmt irgendwie US-only oder US-English-only weiß nicht, irgendwie North America locked oder irgendwie sowas. Irgend so ein Blödsinn lassen sie sich noch einfallen.
Ja, ich befürchte auch, dass uns da noch was erwartet, ehrlicherweise. Ja, aber also ich habe ein bisschen Sorge, gebe ich zu.
Ja. Punkt.
Ja, ja, mehr es kann ist man halt, auch also sagen. Apple Intelligence war es ja ähnlich, ne? Also es hat ja auch, also für Apple-Verhältnisse sehr kurz gedauert, bis es hier kam, ne? So ehrlich muss man ja sein. Also für Apple-Verhältnisse war das ja flott, bis das hier war. Es hat ja kein halbes Jahr gedauert, glaube ich. Bis Intelligence-Features dann auch tatsächlich bei uns ankamen. Und ja, aber
ja.
Trotzdem, die Sorge ist und bleibt.
Ja, das, was eventuell nicht kriegen werden. Genau. Mal gucken, was die EU dazu sagt. Vielleicht ist das ja sofort Gatekeeper. Oder sowas. Mal gucken. Werden sie bestimmt auch rausnehmen.
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht, genau. Aber die Gefahr besteht.
Ja.
Tja.
Leider.
Naja, gut, wir warten ab. Aber ja, ich muss zugeben, die Spannung steigt. Ja, mehr sage ich nicht mehr. Sehr gut. Ja, wenn es nichts mehr gibt, würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Oh, wir haben gerade noch eine Stunde voll gekriegt, sehr schön.
So viel zum Thema halbe Stunde.
Ja, naja, immerhin. Ne? Aber ja, gut, ist schon eine der kürzesten Apfelnerds-Folgen, glaube ich, dann.
Ja.
Ne? Also so oft haben wir das so kurz nicht geschafft.
Aber es war jetzt auch wirklich, ist auch gerade eine ganz komische Zeit. Apple gibt uns gerade nichts, aber ich hoffe, bis nächste Woche regelt sich das.
Richtig. Ja, dann gleich wieder 3 Stunden nächste Woche. Zack. So kann das passieren. Ja, so ist das dann auch bei uns. Aber warum sollen wir drum herum reden, wenn es nichts zu reden gibt? Machen wir halt eben Feierabend. Und so machen wir das jetzt. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de. Was ist das denn momentan immer? Via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Auch gerne Kommentare auf YouTube. Natürlich folgt uns bitte gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Schaut doch auch gerne nächste Woche wieder rein, dann vielleicht wieder ein bisschen länger. Mal gucken, was kommt. Und ja, dann sagen wir auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, auch von mir macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es mal kürzer war. Ich gehe fest davon aus, dass die Themen kommen werden, und zwar in Scharen irgendwann die Wochen, die nächsten. Bis dahin wünsche ich euch aber noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.